wir gefühlt oder andersrum, theoretisch sind wir immer noch im Petrusbrief. Gefühlt schon lange nicht mehr, seit einigen Wochen und das sind schon Monate, beschäftigen uns mit diesem Thema der Endzeit beziehungsweise mit einem Exkurs der letzten Dinge, aber eben ausgehend vom Petrusbrief. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7 spricht Petrus und biegt auf die Gerade sozusagen seines Briefes und sagt, es ist gekommen, das Ende aller Dinge, und dann sind wir da hängen geblieben. Was bedeutet das, dass das Ende aller Dinge gekommen ist? Wie kann Petrus das gesagt haben vor so viel und so langer Zeit, und wir leben immer noch, und wie lange dauert das Ende aller Dinge? Und das hat uns eben, wie gesagt, zu diesem kurzen Studium und einem Überblick über die letzten Dinge gebracht. Wir sind einigen wichtigen Bibelstellen hinterhergegangen und haben uns einige wichtige Bibelstellen angeschaut als Überblick und als Einblick in diese ganze Thematik. In Bezug auf das Thema des Antichristen haben wir uns 1. Thessalonicher und 2. Thessalonicher angeschaut. Ganz, ganz wichtige Bibelstellen. In diesem Zusammenhang werden sie oft zitiert. Und da habe ich euch ein bisschen hineingenommen. Hofft da ein Verständnis, dass ihr da ein Verständnis zugenommen habt. Das führte uns in die beiden Briefe vom Johannes, den ersten Brief, im zweiten Johannesbrief. Da fanden wir den Begriff Antichrist eigentlich und nur. Und das hat uns dann wiederum in eine Thematik hineingenommen. Was ist nämlich der Antichrist? Wer ist der Antichrist? Gibt es nur einen? Gibt es viele? All das haben wir uns auch miteinander angeschaut. Das führt uns zum nächsten Studium, und zwar in die Endzeitrede Jesu, Matthäus 24, 25, Lukas 21. Da waren wir, und da vergingen wieder Woche um Woche, und das haben wir uns angeschaut. Und letztendlich führte uns das in das Buch Daniel, ins Alte Testament, Kapitel 2 und vor allem Kapitel 9. Und da waren wir eben in der letzten Bibelstunde. Und ich habe versucht, euch da die grobe Botschaft von Daniel 9, zumindest von diesem Abschnitt der sogenannten 70 Jahrwochen, euch auszulegen und euch aufzuzeigen, wie ich das deute, wie ich das verstehe. Und dass da gar nicht um den Antichristen geht, sondern um das gute und herrliche Evangelium von Jesus Christus und was er für uns getan hat. Und somit sind wir schon lange in der 70. Woche, beziehungsweise haben wir sie hinter uns, die Erlösung ist verbracht und diese Dinge. Diese Predigt- oder Bibelstundenreihe und dieser Exkurs hat natürlich auch etwas ausgelöst bei den Zuhörern. Und die Bibelstunden werden ja übertragen, beziehungsweise aufgenommen, denn die Leute hören das an, und ich kriege Feedback, E-Mails, Nachrichten und Fragen, und nicht wenige. Und natürlich, das so ein Thema löst einige Fragen aus, und vor allem, wenn man einen bestimmten Hintergrund hat und bestimmte Prägungen, dann sagt man, ja, was ist mit dieser Stelle, aber was ist da steht es doch so, und so kamen natürlich einige, gut gemeint, wirklich lieb, nicht böse, aber eben Fragen, und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt allen Fragen und allen Bibelstellen, die Sie jetzt Verständnis suchen, nachgehen würde, dann würden wir ebenfalls noch einmal mindestens genauso lang darin bleiben, und dann wäre das kein Exkurs mehr, sondern eine Auslegung der Offenbarung oder der Endzeit. Und ich habe aber trotzdem bei den Fragen und an Bibelstellen, die Sie mir geschickt haben oder die man mich gefragt hat, habe ich zwei rausgepickt und dachte ich doch, vielleicht ist es nochmal gut, noch eine kurze kleine Schleife zu drehen, bevor wir ganz schließen wir es nicht ab, weil in Vers 7 geht es ja weiter. Und wir werden uns mit dem zweiten Teil von Vers 7 ja noch beschäftigen. Also die Thematik wird sich nicht groß ändern. Inhaltlich werden wir ein bisschen mehr einen anderen Schwerpunkt bekommen. Aber bevor wir diesen Schwerpunkt wechseln, möchte ich vielleicht doch noch zwei Stellen kurz ansprechen oder kurz mit euch beleuchten, die ich glaube ich nicht angesprochen habe, aber die in diesem Zusammenhang doch wichtig sind. Die Fragestellung war ja, was muss alles passieren, bevor Jesus kommt? Muss noch etwas passieren? Können wir sagen, wir leben in der letzten Zeit und Jesus kann jederzeit kommen, oder müssen einfach bestimmte Dinge passieren? Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, dieser Fragestellung sind wir nachgegangen. Und ein Thema, das ganz groß geschrieben wird und man der Meinung ist, was noch mindestens passieren muss, bevor Jesus kommt, ist, dass die Vollzeit der Heiden eingeht und ganz Israel sich bekehrt. Und diese Frage wurde mir natürlich gestellt. Wie sieht es aus? Wie ist die Vollzeit schon eingegangen? Und Israel, ganz Israel hat sich auch noch nicht bekehrt, also kann Jesus ja noch nicht wiederkommen. Und dann natürlich mir mindestens konkret zwei Bibelstellen geschrieben, in denen es doch steht, dass es so ist. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, von welchen Stellen ich hier rede. Eine Stelle und ein Klassiker in diesem Zusammenhang ist natürlich Römer Kapitel 11. Ja? Und ich dachte, dann mache ich ganz kurz nochmal das und mit euch und für all die, die schon längst da Bescheid wissen, denken, das ist doch so easy. Hört, prüft, genießt vielleicht. Für die anderen hoffe ich, dass das hilfreich sein wird. Das ist die eine Stelle, die mit euch gleich anschauen möchten, Römer 11. Und das wird uns nochmal zu einer zweiten Stelle führen, die auch da in diesem Zusammenhang wichtig ist. Das ist die Stelle in 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Auch da meint man zu finden, dass Israel am Ende der Zeit doch den Messias annehmen wird und glauben wird und dann wird, bevor er kommen wird. So, mit zwei Stellen, die, wie gesagt, häufig da zitiert werden, die möchte ich mit euch anschauen und da nochmal Klarheit schaffen und hoffe damit aber auch wirklich den Sack zuzubinden und dann das nächste Thema in unserem Vers 7 anzuschneiden. Ob ich das heute schaffe, weiß ich nicht, aber ich habe mich darauf vorbereitet, dass ich heute auf jeden Fall mit euch dann schon weitergehen kann. Wir werden sehen, wie lange wir für diese zwei wichtigen Stellen Zeit brauchen werden oder andersrum, wie lange ich Zeit brauchen werde. Ihr seid wahrscheinlich schneller. Okay, bevor ich das mache, möchte ich euch kurz noch daran erinnern, was und warum ich das gerne tue und warum ich das gerne so tue, wie ich es tue. Der Grund ist nicht nur zu sagen, so ist, der Grund ist auch Mündigkeit. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur einen Standpunkt kennenlernen oder zwei verschiedene Standpunkte gegenüberstellen, sondern wir wollen auch lernen, wie man mit der Schrift umgeht. Also wie geht man mit Bibelstellen um, wie legt man sie aus? Wenn man sagt, aber da steht doch zum Beispiel die Aussage, Israel muss doch vorher noch gerettet werden. Und dann, die Gefahr ist eben, dass man ein, zwei Verse, wie gesagt, aus dem Kontext zusammenreißt und nicht den Zusammenhang beachtet und dann wird es schief. Und ich möchte dadurch einfach uns immer wieder mündiger, fester und fitter darin machen, selbst lesen, prüfen, anwenden können. Und ich denke, das sind zwei gute Stellen, die uns helfen, auch da nicht nur inhaltlich was zu lernen, sondern zu lernen, wie man mit der Bibel und mit solchen schwierigen Bibelstellen umgeht. Dann gehen wir in den Römerbrief. Römer, Kapitel 11, möchte ich, dass ihr kurz aufschlagt. Ich lese euch diese Aussage und dann versuche ich sie euch kurz zu erklären. Ist das okay, wenn wir das so machen? Ja, okay, danke. Für all die Ja gesagt haben, für die mache ich es jetzt. Für die anderen, ihr müsst geduldig sein. Römer Kapitel 11, herrlicher Brief, gell? Der Römerbrief, einer meiner ersten Briefe, die ich in einer Bibelstunde Vers für Vers durchgelehrt habe. Das war meine erste Erfahrung mit kontinuierlicher Auslegung. Viele, viele Jahre ist es her, war eine gesegnete Zeit. Ich möchte es vorlesen in Römer 11, Vers 25 und folgende. Apostel Paulus schreibt an die Römer, die hat er noch nicht gesehen, die hat er noch nicht besucht, von denen hat er gehört. Und jetzt schreibt er ihnen und gibt ihnen kund das Evangelium, das er verkündigt und schreibt Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch das Geheimnis unbekannt sei. Das, von was wir jetzt reden, wovon wir jetzt reden, ist ein Geheimnis. Und ein Geheimnis muss offenbart werden. Es ist also nicht etwas, was logisch, klar, sofort verständlich und jedem zugänglich ist. Es ist ein Geheimnis Gottes. Und das muss man verstehen, das muss einem offenbart werden. Also von welchem Geheimnis spricht er, das unbekannt sei? Damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, okay? Und so wird ganz Israel gerettet werden. Also, die Aussage ist doch, und so wird verstanden, so kam es eben an mich und man hat gesagt, Israel muss doch vorher gerettet werden. Und zwar, sagt Paulus, Verstockung ist Israel nur zum Teil widerfahren. Und ich sage euch erstmal, was das allgemeine Verständnis oder was eine Möglichkeit wäre. So will ich es ausdrücken. Was eine Möglichkeit Auslegung wäre. Man sagt, Israel ist nicht komplett verstockt. Komplett nicht in dem Sinne von der Zahl, komplett in dem Sinne von Zeit. Also es ist nicht ganz Israel ist verstockt, sondern Israel ist nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verstockt. Und zwar, wenn die Heiden Vollzeit der Heiden, sag mal, meine Zunge will nicht das, was mein Kopf will. Ja. Wenn die Vollzeit der Heiden eingegangen sind, wenn alle Heiden sich bekehrt haben, die Gott bestimmt hat sozusagen, wenn die Zahl voll ist, dann wird Israel wieder eine Tagesordnung kommen und dann wird Israel gläubig werden und Messias und Christus annehmen. Und wenn er erscheinen wird, dann wird er mit ihnen regieren, nämlich in Jerusalem, auf dem Thron Davids und so weiter. Also das muss vorher passieren, Vollzeit der Heiden eingehen und Israel muss Christus annehmen. Und Paulus, sagen sie, lehrt, dass bis die Vollzeit der Heiden eingegangen sind und so wird ganz Israel gerettet werden. Steht doch da, gell? So, wo liegt das Problem? Also wird ganz Israel gerettet werden. Und da muss man sagen, oder wird gesagt, das ist, die Bibel muss man wörtlich nehmen und so steht's. Und da beginnt es ja schon. Bedeutet ganz Israel, buchstäblich jeder Israelit. So. Aber das ist erstmal mal die eine Gegenmeinung. Ich möchte euch versuchen zu erklären, wie ich diesen Abschnitt verstehe. Und dann reicht es mir aber nicht, nur Vers 25, 26 zu lesen, sondern man muss ein bisschen den Gedankengang und die Aussagen vom Apostel Paulus innerhalb vom Römerbrief mitnehmen. Und das ist nicht losgelöst aus der ganzen Predigt im Römerbrief. Das ist nicht losgelöst von seiner ganzen Theologie, die er im Römerbrief entfaltet. Er wird nicht jetzt etwas sagen, was vorher er gelehrt hat. Das wird nicht im Widerspruch stehen, sondern das ist wichtig, dass wir ein bisschen so den roten Faden aufnehmen. Ich möchte euch nicht den Römerbrief auslegen, sondern wirklich nur kurz mit euch so ein bisschen hineingehen und gedanklich euch mit hineinnehmen. Paulus beginnt ja die Entfaltung des Evangeliums und sagt, das Evangelium gilt wem? Juden und Heiden. Zuerst Juden, dann den Heiden. Erst Römer Kapitel 1, Vers 16, 17, Startschuss in den Römerbrief. Ja, das Evangelium allein aus Glauben, Rechtfertigung allein aus Glauben, zuerst den Juden, dann den Heiden. Interessanterweise, was sagt Paulus in die Reihenfolge? Zuerst den Juden und dann den Heiden. Welche Reihenfolge nicht? Zuerst den Heiden und am Ende den Juden. Die Reihenfolge ist anders. Zuerst den Juden und dann das Evangelium an die Heiden. Und dann Kapitel 2. Und jetzt sind ein paar wichtige Bibelstellen. Paulus beginnt und sagt, warum? Das Evangelium gilt allen. Denn alle sind schuldig. Es gibt keinen Mensch, der vor Gott gerecht ist. Und das spielt keine Rolle, ob man Jude ist oder nicht, ob man Heide oder nicht. Letztendlich sind alle Menschen vor Gott Sünder und bedürfen der Gerechtigkeit, die aus Gott ist, die allein aus Glauben in Jesus Christus ist. Und dann argumentiert er und erklärt er und sagt, Freunde, ein Jude zu sein, ist erstmal mal kein Vorteil. Und schaut mal, was in Kapitel 2, Vers 28 sagt. Römerbrief, Kapitel 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der als äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und die Beschneidung ist die des Herzens im Geist und nicht in Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also Paulus definiert hier und sagt, wisst ihr, wer ein Jude ist? All die, die am Herzen beschnitten sind. So, das wahre Verständnis des Judentums und des Judenseins, die Nachkommenschaft Abrahams, wenn wir das jetzt runterbrechen, sagt Paulus, ist nicht die äußerliche Beschneidung, sondern die innerliche Beschneidung im Herzen. Und nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Also hier beginnt er und sagt, das ganze Verständnis von, wer ist wirklich Israel und wer ist wirklich ein Jude, da muss man genau hingucken. Nicht jeder, der die natürliche Abstammung Abrahams hat und oder in einem Pass Israelit steht, ist automatisch ein Kind Gottes, automatisch im Volk Gottes, automatisch gerettet und so weiter. Sagt Paulus, nein, das ist es nicht. So beginnt er schon, das ist die erste Aussage schon in Kapitel 2 und Kapitel 3, ab Vers 9 sagt er, kein Vorzug, schaut mal, was nun, haben wir denn einen Vorzug, er meint und spricht vor den Juden, durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Also es gibt keinen Vorzug. Ist klar, bei Gott sind sie Menschen letztendlich alle gleich, sind alle Sünder. Kapitel 3, ab Vers 9, ja? Gibt keinen Vorzug, sowohl für Juden und auch Heiden gibt es keinen Vorzug. Und dann im Kapitel 3, Vers 21, dann kommt er schon zum Höhepunkt vom Römerbrief und erzählt die herrliche Botschaft, dass die Rettung nicht durch Gesetz kommt, sondern durch Glauben. Und dann sagt er in Vers 29, oder ist Gott der Gott der Juden allein? Na, nicht auch der Nationen, ja auch der Nationen, denn Gott ist einer. Das ist sehr wichtig, eine interessante Aussage. Sagt, gibt es einen Gott für die Juden und einen Gott für die Heiden? Absolut unmöglich. Oder ist Gott nur der Gott der Juden? Sagt er, das ist auch nicht so. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur ein Volk für Gott. Also es ist nicht nur ein Gott der Juden, sondern genauso Gott der Heiden. Paulus macht immer wieder das Gleiche. Er sagt, es gibt keinen Unterschied mehr. In Jesus Christus, in der Gerechtigkeit, gibt es keinen Unterschied zwischen dem Volk Gottes. Immer wieder seine Argumentation. Jetzt machen wir einen Sprung und gehen in Kapitel 8. Im Römerbrief Kapitel 8, nachdem er die Folgen und die Auswirkungen des Evangeliums herrlicherweise entfaltet hat, kommt er zu diesem herrlichen Hymnus und zu diesem herrlichen Bekenntnis und sagt, wisst ihr was, weil es nicht in Menschen liegt und nicht in seiner Leistung, nicht in seiner Gerechtigkeit, sondern allein in der Gerechtigkeit, die Gott durch Jesus Christus wirkt. Und er diese Gerechtigkeit seinen Auserwählten schenkt. Sagt, da kommt in die herrliche Botschaft, wer will dann gegen die Auserwählte Gottes Anklage erheben? Wenn Gott rechtfertigt, wer kann sagen, nein, du bist nicht gerecht, du bist ein Sünder, du gehst verloren? Niemand. Das ist die herrliche Botschaft. Wenn Gott in seinem Wort die Gerechtigkeit aus Glauben allen, sowohl Juden wie Heiden verheißt, wer kann sie einem absprechen, fragt Paulus. Und dann beginnt Paulus etwas zu erklären und sagt, aber dann kommen solche Leute, ganz gewieft, und sagen, ja, du sagst also, wenn Gott etwas versprochen hat und seinem auserwählten Volk versprochen hat, dass er zu seinem Wort steht und dass er niemand dann verliert. Und dann sagt Paulus, ja, genau das sage ich. Und dann sagen sie, ja, was ist aber mit dem Volk Israel? Hat Gott das nicht erwählt? Doch. Hat es nicht in Abraham erwählt? Doch. Hat es nicht aus Ägypten rausgeführt? Doch. Ja, aber hat er es nicht verstockt? Hat er es nicht verworfen? Haben sie nicht Sünde begangen und haben sie mit Gott Unzucht getrieben, beziehungsweise gegen Gott Unzucht getrieben? Und hat Gott sie nicht gerichtet? Hat Gott sie nicht aufgegeben? Hat sich Gott nicht zu den Heiden gewandt? Wo ist deine Behauptung, dass Gott zu seinen Verheißungen steht, dass die Auserwählten sicher sind? Was ist mit seinem auserwählten Volk? Das ist die Frage. Was ist mit dem auserwählten Volk? Und an was denken Sie? Ans Volk Israel. Die Nachkommenschaft Abrahams. Und dann sagt Paulus, stopp, 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 stopp. Bevor wir weiterreden, müssen wir etwas definieren. Müssen wir etwas klarstellen. Was meint die Bibel, was meint Gott, wenn er von seinem auserwählten Volk redet? Er sagt, das Volk, das Gott als auserwählt bezeichnet, ist ein anderes Volk, das ihr als auserwählt bezeichnet. Und wenn Gott ein Volk richtet, und dann bedeutet nicht, dass er sein Wort nicht bricht, sondern er richtet nicht sein Volk. Sein Volk bewahrt er. Und dann denkt ihr, wie, von was redest du? Und dann beginnt er zu argumentieren und sagt, was ist wirklich das wahre Israel? Was ist das wahre Israel Gottes? Wer gehört zum wahren Israel Gottes? Wer ist wirklich ein Jude? Hat er schon am Kapitel 2 kurz anklingen lassen. Und diese Frage beantwortet jetzt in Kapitel 9 bis 11. Das ist der ganze Zusammenhang. Kapitel 9 bis 11 ist eine Antwort im Prinzip auf das vorher, dass Gott zu seinem Wort steht. Und eine Argumentation, dass Gott sein Wort nicht verwirft, wenn er versprochen hat, dass er seine Auserwählten aus Glauben rechtfertigen wird. Dann wird er das auch tun. Und hier ist kein Exkurs Israel, dass Gott doch am Ende der Zeiten doch Israel einnimmt, das ist nicht der Gedankengang. Es ist der Beleg, dass Gott sein wahres Volk bewahrt. Und Paulus erklärt, was ist das wahre Israel? Ich lese euch ab Vers 6 vor, Kapitel 9. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Merkt ihr die Thematik? Kapitel 9 beginnt wie? Nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Unsere Frage oder unser Ausgangsvers ist ja, und so wird ganz Israel gerettet werden. Und die Frage ist, ja, wer ist ganz Israel? Ist es das Israel, von dem wir dann sagen, Nationen werden dann weggenommen werden, die Gemeinde kommt weg und dann kommt Israel an die Tagesordnung und dann wird ganz Israel sich bekehren? Und Paulus erklärt und sagt, lass uns Israel definieren. Und er sagt, das Erste, was wir feststellen, nicht jeder, der aus Israel ist, ist wirklich ein Israelit. Ist klar? Das heißt, nicht jeder, der wirklich dem Fleisch nach aus der Abstammung Abrahams kommt, gehört zum Volk Gottes. Die Bibel hat uns vorher schon in Abraham ein gutes Beispiel gegeben. Denn Abraham hatte zwei Söhne am Anfang, später hat er noch andere. Zwei Söhne, einen nach dem Fleisch, der hieß Ismael, und einen nach dem Geist, der hieß Isaak. Und obwohl sie beide aus Abraham waren, war der eine nach dem Fleisch gezeugt und der andere nach dem Geist gezeugt. Und aus welcher Nachkommenschaft war die Segenslinie, aus welchem Nachkommenschaft ist Israel entstanden? Aus Ismael? Nein, aus Isaak. Da hat Gott schon von Anfang etwas gezeigt. Schaut mal, nicht jeder, der von Abraham kommt, wird mein Volk sein. Auch wenn sie von Abraham kommen. Isaak, ja, sie waren groß. Da gab es auch 12 Fürsten und all diese Dinge. Ismael. Aber das ist nicht mein Volk und die werden nicht erben. Die bekommen es nicht, sondern in Isaak wird meine Nachkommenschaft gerechnet werden. Da hat Gott schon eine Lektion erteilt und sagt, ihr müsst unterscheiden, dass nicht jeder Israelit wirklich zu meinem Volk gehört. Und jetzt argumentiert Paulus und sagt das Gleiche und sagt, also, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, jetzt schaut mal, sagt die Schrift, das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Also, was ist Israel? Wer gehört zu Israel? Kinder der Verheißung. Wer sind Kinder der Verheißung? Was ist ein Kind der Verheißung? Verheißung? Wer ist ein Kind der Verheißung? Alles gut, das sind voll gute Antworten, alles richtig, aber ich will ja eine spezielle Antwort, deswegen habe ich noch nicht gesagt, genau. Verheißen, Messias, als Jesus gesagt hat, wartet, bis Punkt, Punkt, Punkt kommt. Die Verheißung. Und was ist die Verheißung? Jesus sagt, ich werde gehen und dann werde ich meinen Geist schicken. Wartet in Jerusalem, bis ihr die Verheißung vom Vater empfangt. Diese Kinder der Verheißung sind welche Kinder? Kinder des Geistes. Kinder, die durch den Geist am Herzen beschnitten sind und somit zum wahren Volk dazugehören. Kinder, die durch den Geist gezeugt sind und nicht durchs Fleisch gezeugt sind. Das sind Kinder der Verheißung. Das sind Kinder, von denen Gott verheißen hat, ich werde ihnen ein neues Herz geben. Ich werde ihnen meinen Geist in ihr Innerstes geben. Das sind Kinder Gottes. Und das ist ein wahrer Israelit. Und jetzt kommt das Herrliche. Und wenn du, oder andersrum, nicht jeder im Judentum ist ein wahrer Israelit, sondern nur der durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurde. Der gehört zum Volk Israel. Richtig? Das so beginnt Paulus und erklärt sich. Das ist ein wahrer Israelit. Aber jetzt geht er weiter. Jetzt folgt mir den Gedanken. Ich will es kurz hier schon mal einfügen und euch erklären. Und jetzt sagt Paulus, aber wisst ihr, ich möchte euch ein herrliches Geheimnis sagen. Gott wird in diesen Stamm, in diesem Ölbaum des wahren Israels, das heißt alle Kinder der Verheißung, nicht nur aus Juden welche drin sein lassen, sondern wird aus den Heiden welche genommen und sie einpropfen, dass sie dazugehören zum gleichen Volk. Das heißt, Heiden werden Israeliten. Wenn jemand von euch sagt, du machst aus mir keinen Juden, dann sage ich Pech gehabt. Israelit sein, nicht nach dem Fleisch, da mache ich keine Angst, komme ich nicht mit Beschneidung oder so. Sondern Israelit nach dem Geist bedeutet, wie ich werde am Herz beschnitten und werde in den Leib und Christi eingepropft, hineingetaucht, in dem Leib, in dem auch die wahren Israeliten, die Juden sind. Und wir werden ein Volk und ein Haus und eine Gemeinde und eine Völkerschaft und einen Baum und all diese Bilder und ein Tempel, was die Bibel ausspricht. Und das ist ein Geheimnis, sagt Paulus. Ich sage euch schon mal so, und das ist nämlich ganz Israel. Das ganz Israel besteht nicht nur aus den wiedergeborenen Juden, sondern auch aus den wiedergeborenen Heiden. Das ist ganz Israel. Sonst ist Israel ein bisschen klein. Und das argumentiert und erklärt Paulus. Ich mache einen Sprung, gehe Kapitel 11, Vers 1. Kapitel 11, Vers 1. Nachdem Paulus das, was ich gerade gesagt habe, vertieft hat, nochmal erklärt hat und deutlich gemacht hat, wie das passiert und wie die Bekehrung stattfindet und all diese herrlichen Verheißungen durchs Wort, durch die Predigt und so weiter. Kapitel 11, Vers 1 sagt er, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und was steht bei euch in der Bibel? Auf keinen Fall. Jetzt lest ihr bitte das alles hier, wenigstens an der Wand, wie beim Belsatzer, kein Gericht. Lest an der Wand, da steht, hat Gott sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, Israel ist verstockt? Wie kommt man auf die Idee zu sagen, ja, Israel ist jetzt verstockt und am Ende der Tage wird es nicht mehr verstockt sein? Wenn die Schrift zeigt, hat Gott verstoßen, hat sie verstockt? Auf keinen Fall. Ja, ist es jetzt ein Widerspruch? Hat es oder hat es nicht? Und Paulus wird gleich erklären, ich lese es vor. Gott hat sein wahres Volk nie verstoßen und nie verstockt. Wenn er ein Volk verstoßen und verstockt hat, dann nur an Israel nach dem Fleisch, nie an Israel nach dem Geist. Er hat die Gläubigen nie verstockt und nie verstoßen. Die Ungläubigen, genau das hat er getan. All die, die in Unglauben geblieben sind, hat er verhärtet. So hat er doch den Römerbrief begonnen. Hat er sie dahingegeben. In die Verstocktheit ihres Herzens. Das ist der Zusammenhang, den man hier herstellen muss. Und das argumentiert er und sagt, also erstens, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams. Er sagt, okay, Freunde, ihr sagt, Israel ist verstockt, aber guck mal, wer bin ich? Israelit, gell? Ja, schon, Stamm Benjamin. Mhm. Und wenn aber Israel verstockt ist, wie kann ich glauben? Überleg mal. Ausnahmeregel. So, jetzt bist du Spezialfall. Ja, aber wer waren die ersten, die 12 Apostel? Juden. Wer waren die ersten 3000, die sich bekehrt haben in Jerusalem? Zumindest hellenistische Juden. Geht man mal durch die Apostelgeschichte, wie viele Juden sich am Anfang bekehrt haben, bis dann zu den Heiden es ging. Und wohin ging Paulus in der Missionsreise immer als erstes? Mit Barnabas, in die Synagogen, um was zu tun? Um wenigstens einen Juden zum Glauben zu bringen. Und es kamen einige Juden, nicht viele, aber es kamen welche, oder? Aber wenn sie verstockt sind, wie konnten sie zum Glauben kommen? Und Paulus sagt, das Argument zieht nicht. Ihr unterscheidet nicht das wahre Israel, das Israel Gottes, nach dem Geist und das Israel nach dem Fleisch, ein nationales, ein irdisches Israel. Paulus sagt, ihr müsst das unterscheiden. Und darum bringt ein zweites Beispiel, weil er sagt, okay, mein Beispiel, ihr sagt, ich bin ein Sonderfall. Und dann geht er ins Alte Testament und sagt, Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Sagt er noch einmal, Gott hat es nicht verstoßen. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? So herrlich, gell? Er zitiert hier die Bibel und sagt, was sagt die göttliche Antwort? Die Bibel ist die Gottes Antwort, Gottes Wort. Schöne Formulierung. Und dann sagt, aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, in Israel, die vor Baal die Knie nicht gebeugt haben. Also, Paulus sagt, schaut mal, das war wie bei Elia. Er dachte auch, er ist allein. Und Gott sagt, ich habe mir mein Volk, mein auserwähltes Volk, mein Rest immer bewahrt. In der Zeit, bisschen wenig, aber 7000 Mann hat er bewahrt. So, jetzt Vers 5, jetzt ist wichtig. So ist nun auch in jetziger Zeit. Achtet mal, in welcher Zeit? so ist auch dann später am Ende der Zeit, wenn ganz Israel sich bekehren wird. Nein. So ist auch in der jetzigen Zeit. Wann schreibt Paulus das? Schon etwas länger her. Wann war die jetzige Zeit bei Paulus? Vor knapp 2000 Jahren. Das heißt, das, was er sagt, ist schon längst Gegenwart, nicht Zukunft. Was wird nicht passieren, wenn irgendwann mal diese Ereignisse stattfinden. Also was ist in der jetzigen Zeit? Paulus sagt, so ist auch nun in der jetzigen Zeit ein Rest nach Ausfall der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so ist nicht mehr nach Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun, was Israel sucht, hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen sind doch jedoch verstockt worden. So, sagt Paulus, ich übersetze kurz, obwohl es auch schon sehr klar ist. Paulus sagt, es ist so, jetzt macht Gott genau das Gleiche wie bei Elia. Sein wahres Volk hat Gott nicht verstoßen, sondern er hat sich eine Auswahl erwählt. Und diese Auswahl hat er begnadigt. Und weil er sie begnadigt hat, geht es nicht nach Werken. Sonst wäre ja Gnade nicht mehr Gnade, sagt er. Also, nicht Werke. Werke ist Gesetz. Und da ist keine Gnade. Also ist es jetzt Gnade ohne Gesetz, ohne Verdienst, ohne Leistung, weil Gott es einem schenkt. Und Paulus sagt, Gott hat sich jetzt aus Israel, aus dem nationalen Israel, sein Volk genauso bewahrt, dass er in Gnade erwählt und in Gnade rechtfertigt und in Gnade erlöst hat. Und den Rest hat er verstockt. Das wahre Israel hat er begnadigt. Und das nicht wahre Israel hat er verstockt. Könnt ihr mir folgen? Seht ihr das in der Schrift? Es ist so wichtig, dass ihr das seht. Wenn nicht, würde ich so lange reden, bis ihr seht. Und jetzt, wie geschrieben steht, und dann belegt er das mit einem Zitat, Psalm 69, das machen wir jetzt nicht, auf die Gefahr hin, in Psalmen abzurutschen. Auch er belegt das. Und jetzt kommen wir, jetzt muss er das nochmal erklären, weil er weiß, was es bei den Leuten auslöst. Und jetzt erklärt er das, warum Gott das tut, wie er es tut. Und er sagt, warum macht das Gott? Er macht das, um die Juden zu Eifersucht zu reizen. Wie wird er sein Volk erwählen? Wie wird er Israel retten? Wie wird er in dem nationalen Israel die Auserwählten erwählen und retten? Indem er sie durch die Heiden zu Eifersucht treibt, sagt er. Und so wird er einige dazu bringen. Und jetzt bringt er dieses Beispiel und erklärt mit diesem Ölbaum. Ab Kapitel 11, ab Vers 17. Wenn aber einige Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein Ölbaum warst, unter sie eingepropft und unter Wurzel und der Fettigkeit und des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, so du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Wirst du nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird auch dich nicht schonen. Er bringt jetzt das Beispiel von Ölbaum und sagt, da werden Zweige eingepropft. Welche Zweige bleiben? Er sagt, die Gläubigen. Und er sagt, und wer bleibt an diesem Ölbaum? Die Gläubigen. Und wenn er schon bei seinem irdischen Volk nicht geschont hat und die aus Unglauben herausgerissen hat, wie viel mehr, sagt er, macht das bei den Heiden, die in Unglauben sind und in Unglauben bleiben, herauszunehmen. Also bleib demütig. Sag nicht, aha, ich bin mehr wert wie die, weil die sind rausgehauen worden, verstockt worden, ich aber nicht, ich wurde erwählt. Nicht hochmütig werden. Bleib auf dem Boden, seid ihr bewusst, es ist Gnade pur. Das ist, was Paulus die Lektion erwehrt, dass die Juden haben sich über die Heiden erhoben und die Heiden haben sich über die Juden erhoben. Und Paulus sagt, Freunde, alle aus Gnade, das macht uns alle gleich. demütigt euch. Niemand hat sich durch Werke Anteil an diesem Baum verdient. Es ist absolute Gnade. Also gibt es keinen Grund, sich gegenseitig übereinander zu erheben und zu bevorzugen. Heiden vor Juden und Juden vor Heiden. Es gibt keinen Vorzug. Seine Botschaft im ganzen Römerbrief, es gibt keinen Vorzug. Macht keinen Vorzug. Juden macht keinen Vorzug vor den Heiden, Heiden macht keinen Vorzug vor den Juden. Und in diesem Zusammenhang redet er, schaut mal, Vers 25. Und jetzt versuche ich euch mit diesem Hintergrundwissen, mit diesem Kontext, mit dem Anmarschweg durch den Römerbrief, diese Stelle auszulegen. Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Also bildet euch nichts drauf ein. Kommt auf den Boden. Ihr Heiden, bildet euch nichts drauf ein. Überhebt euch nicht der Gnade. Ihr Juden, bildet euch nichts drauf ein. Überhebt euch nicht der Bevorzugung des Volkes. So, ich will euch etwas zeigen. Und zwar, was will er ihnen sagen? Schaut mal. Und jetzt guckt mal genau, was da steht. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Erstmal bis dahin. Ich habe euch klar am Anfang gesagt, man versteht, man kann oder viele verstehen diese Aussage zeitlich. Was haben wir jetzt aber gelernt? Was hat Paulus bis jetzt über die Verstockung gesagt? Redet er von einer zeitlich? Nein. Wenn er sagt, ich will euch etwas sagen als Geheimnis. Nicht ganz Israel ist verstockt. Versteht ihr? Es geht nicht um die Zeit, sondern Umfang. Er sagt, nicht jeder Israelit ist verstockt. Denn ich bin auch ein Israelit, ich glaube. Petrus übrigens auch. Johannes auch. Es gibt einige Juden, die glauben. Nicht ganz Israel verstockt. Das sagt er. Und warum? Er sagt, bis die Vollzeit der Nation hineingekommen sein wird. Das hat er erklärt. Verstockung, die Zeit der Verstockung des Gerichts an Israel ist nur für eine Zeit, nicht für eine Zeit, für ein Teil des Volkes. Und das bringt mit sich, dass jetzt das Evangelium zu den Heiden kommt. Und die Vollzeit der Heiden wird einkehren, bis die Vollzeit der Heiden reinkommt. Und wenn, sagt er, wenn die alle Heiden sich bekehrt haben, sagt er, wisst ihr, was passiert? Dann wird ganz Israel gerettet werden. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Ich weiß nicht, je nach Übersetzung, ich glaube, die Luther 84 schreibt, und dann, ich weiß nicht, was sagt die Schlachter? Und so. Achtet darauf, manche Übersetzungen, und dann wird Israel, und sie verstehen zeitlich, Verstockung nur bis zu einem Zeitpunkt, Heiden kommen rein, und danach kommt die Zeit ganz Israel. Aber das ist nicht, was der Text sagt. Der Text sagt, Verstockung ist nur zu einem Teil, nur bestimmte Menschen wurden verstockt, Ungläubige. Und so, auf diesem Weg, auf welchem Weg? Wenn die Vollzeit der Heiden hineinkommt, wenn die Vollzeit der Heiden hineingepropft wird in den Ölbaum, das ist unser Kontext. Und auf diesem Weg und so, auf diese Art und Weise, wird was gerettet? Ganz Israel. Versteht ihr das? Ging das mit der Erklärung? Merkt ihr, die Stelle redet nicht, dass am Ende der Zeit ganz Israel sich bekehrt, wenn die Heiden weg sind. Das sagt die Stelle nicht. Aber die wird so gebraucht und so benutzt und argumentiert und sagt, das muss noch passieren. Nein, das sagt Paulus nicht. Und jetzt muss ich das noch belegen. Schnell belegen, habe ich noch 15 Minuten für 2. Korinther und ab nächste Bibelstunde 1. Petrus, Vers 4, Kapitel 4, Vers 7, Teil 2. Also, schaut mal, er belegt das und jetzt ist wichtig die Belegung. Vers 28, Kapitel 11, Vers 28. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl, also der Erwählten, aber Geliebte um der Väter willen. Also er sagt, es gibt einige, die sind Feinde um das Evangelium, wegen euch. Das hat damit zu tun, dass Gott das Evangelium den Heiden bringen möchte. Das sind sie Feinde, das sind die Verstockten. aber hinsichtlich der Auserwählten, es gibt ja noch Auserwählte, sind sie Geliebte um der Väter willen. Warum? Weil Gott dem Vater, den Vätern versprochen hat, vor Abraham, Isaak und Jakob. Und diesen Geliebte, und wird Gott seine Geliebte verstocken? Nein. Also er sagt, unterscheidet bitte, wer ist verstockt, wer ist ein Feind und wer ist nicht verstockt, wer ist ein Auserwählter und wer ist ein Geliebter. Und die Gott liebt, wer kann die gegen Gott liebt Anklage erheben? Niemand. Und jetzt belegt er das und sagt Folgendes, Vers 29. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Gott ändert seine Meinung nicht. Auch im Laufe der Geschichte kann Israel getan haben, was es getan hat. Gott wird das wird Gottes Plan und Gottes Willen, Gottes Gnade und Verheißung und Versprechen niemals ändern. Dein Werk und deine Sünde wird niemals Gottes Plan vereiteln. Weil er in Jesus Christus eine Lösung geschaffen hat, die größer ist als deine Werke. Das ist die herrliche Botschaft, das ist das Evangelium. Und dann sagt er, Vers 30, denn wie ihr einst nicht gehorcht habt, jetzt müssen wir ganz genau hinschauen, denn wie ihr einst nicht gehorcht habt, zu wem schreibt er das? An die Römer. Und die Römer sind was? Erstmal Heiden. Denn wie ihr einst nicht gehorcht habt, also Sünde wart, ungehorsam, okay, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres Ungehorsams. Ihr wart einst ungehorsam, aber jetzt habt ihr Erbarmen, gell? Also jetzt schon zur Zeit des Paulus haben sie Erbarmen. Was bedeutet Erbarmen? Sie sind gerettet. Ja? Die Heiden wurden zur Zeit des Paulus schon, jetzt und bis heute übrigens, auch gerettet, haben Erbarmen Gottes gefunden. Das ist nichts Neues. Jetzt ist wichtig, gucken wir, was Paulus sagt. Wiederkommt, so sind jetzt auch sie euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Wer sind sie? Die Juden. Und welche Juden? Die Auserwählten, die zum Gottvolk gehören. Paulus sagt, guck mal, es gab eine Zeit lang, da galtet ihr Heiden als ungehorsam, ungläubig. Und Gott hat euch gerichtet und dann hat er sich bei euch jetzt erbarmt in Jesus Christus gerettet. Richtig? Jawohl. Und jetzt schaut mal, sagt er, und jetzt sind sie auch ungehorsam gewesen, haben den Messias verworfen, haben das Evangelium verworfen, waren auch ungehorsam. Das heißt, sie sind genauso böse wie ihr. Und so wie Gott euch jetzt sich erbarmt, so erbarmt sich auch Gott jetzt auch ihnen. Wann rettet Gott also die aus Israel sind, die wahren Gläubigen? Jetzt. Und das Jetzt hat angefangen vor 2000 Jahren und wird nicht sein, wenn erst am Ende der Zeit. Jetzt schaut mal, ich lese noch zu Ende. Vers 32, jetzt kommt die Logik. Denn Gott hat alles zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich auch aller erbarmt. Wisst ihr, was das Herrliche ist? Gott macht keinen Unterschied mehr. Es gibt keine Bevorzugung. Es gibt nur noch einen einzigen Weg, die Gnade Gottes und die Erbarmen Gottes zu erleben. Und zwar allein aus Glauben. Und es spielt keine Rolle, ob du ein Jude bist oder ein Heide bist. Denn Gott hat gesagt, ihr seid beide schuldig, seid beide Sünder und ermangelt der Herrlichkeit Gottes. Richtig? Also keine Bevorzugung. Keine Bevorzugung. Wann, sagt Paulus, wird sich Gott den Juden erbarmen? Wenn die Heiden eingekehrt sind? Nein, jetzt. Schaut mal, das ist, man zitiert Römer 11, Vers 26, und sagt, am Ende der Zeit, wenn die Nation eingegangen wird, ganz Israel gerettet werden. Und liest nicht die Verse weiter, wo es immer davon geht, jetzt, jetzt, jetzt. Ich will euch sagen, man muss ein bisschen das ganze Bild vor Augen haben, den Römerbrief, den Gedankengang mitnehmen und die Verse vorher mit hineinnehmen, um so eine Aussage treffen zu können. Also, der Römerbrief lehrt das nicht. Römer 11 lehrt das nicht. Jetzt gibt es noch eine Stelle, wo man meint, das lehrt. Und ich habe noch 10 Minuten. Ich glaube, das kriege ich hin. Plus 5 überziehen. Das die zweite Stelle ist 2. Korinther 3. Ich sage euch ehrlich, es gibt keine Diskussion, in dem man mir nicht sagt, dass man nicht diese Stelle zitiert und sagt, aber es steht doch, dass am Ende der Zeit Israel noch zum Glauben kommt. Und dann sage ich, wo steht's? Ja, irgendwo. Und dann beginne ich schon und sage, okay, ich rede mit dir weiter, wenn du mir sagst, wo steht. Müssen wir suchen. Du kannst nicht behaupten, es steht in der Bibel und deine Meinung und diskutieren, wenn du nicht mal weißt, wo es steht. Und wisst ihr, wie viele theologische Standpunkte werden vertreten und gekämpft und man sagt, ja, wo steht es? Keine Ahnung. Aber wenn du nicht weißt, wo es steht, wie kannst du wissen, dass es da steht? Und wenn du davon überzeugt bist, wie kannst du es prüfen, ob es steht? Ja gut, vielleicht manche kennen einfach die Zahl nicht. Ich verstehe ich. Aber im 2. Korintherbrief oben rechts ungefähr. Dann, das wird mir reichen. Dann finden wir es. Und dann sage ich, okay, ich weiß, wo es steht. Schlag auf 2. Korinther 3. Und ich lese euch die Stelle, die zitiert wird und die gesagt wird, dass Israel am Ende doch zum Herrn finden wird, als Beleg. 2. Korinther Kapitel 3. Ich lese euch, hat jemand eine Luther 84 dabei? Ich würde fast heute normalerweise sagen, voll gut. Das hier, nein, nicht, das war böse jetzt. Okay, ich hätte gerne den Versuch unternommen, euch die Luther 84 vorzulesen, um euch zu zeigen, warum. Ja, das wäre gut, wenn es eine gibt. Danke, Philipp. Okay, so lange lese ich in der Elbefelder, okay? Und in der Schlachter und in den meisten wird es so sein, wie ich es gleich lese, aber die Luther 84 klingt anders und aufgrund dieser Übersetzung hat sich einiges geändert an Theologie. Wobei Luther 1912 das gar nicht so hat, was Luther 84 hat. Also die Revidierung meine ich. Ja, okay. Also was meine ich damit? Ich lese euch in der Elbefelder Vers 14 und 15, okay? Das sind diese Stellen, die oft zitiert werden. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Okay? Dieser Vers. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn sie sich zum Herrn wenden, wird die Decke weggenommen. Also sagen sie, wenn die Juden, wenn Israel sich zum Herrn wenden wird, dann wird die Decke weggenommen und dann wird ganz Israel sich bekehren. Man nimmt Römer 11 und sagt, am Ende der Zeiten, wenn die Heiden eingegangen sind, wird Israel gerettet werden. Dazu nimmt man 2. Korinther 3 und sagt, wann Israel wird am Ende der Zeit sich zum Herrn wenden und dann wird die Decke weggenommen und sie werden Jesus erkennen. Hast du es? Darf ich es kurz haben? Ich lese euch nach der Luther-Übersetzung Vers 15. Zumindest nach der revidierten 84er. Luther hat selbst es nicht so übersetzt. Jetzt, doch bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Merkt ihr den Unterschied? Den ich gerade gelesen habe und den? Wenn nicht, dann erkläre ich euch ganz kurz den Unterschied. Der Unterschied liegt folgendes. Hier steht, aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Jetzt ist die Frage, auf wessen Herzen? Und die Interpretation oder die Meinung und die auf dem Herzen Israels, sagen die Luther 84er Theologen. Also das Herz, das verstockt ist, und das ist das Herz Israels. Und dann deswegen sagen sie, dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, sagen sie, was ist das Es? Israel. Aber wisst ihr, was das S ist? Vers 15 nochmal kurz. Das Herz. Das S ist nicht Israel, das S ist das Herz. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Es geht um was? Um Israel? Nein, es geht ums Herz. Das Herz vermag das Alte Testament nicht zu verstehen, weil da eine Decke darauf vorliegt. Man liest nur Gesetze und Gebote und Reinigungsbestimmungen und denkt, Katastrophe, wer kann das halten? Aber dann sagt Paulus, wenn aber das Herz sich zum Herrn wendet, und wer ist der Herr? Jesus. Was passiert dann? Dann wird die Decke weggenommen werden. Der Text sagt nicht, das ist die einzigste Übersetzung, wo steht, und dann wird Israel sich zum Herrn wenden. Und ich glaube sogar die neuere Luther hat es schon gar nicht mehr drin. Eine Übersetzung, aber eine Theologie und Position, und da steht das Lehrgebäude. Am Ende der Zeit wird Israel sich zum Herrn wenden. Nein. Was steht da? Ich versuche euch den Abschnitt zu erklären. Wir steigen ab Kapitel 3, ab Vers 4 wiederum. Wir lesen ein paar Verse vorher, wir lesen ein paar Verse nachher. Und dann versuchen wir da eine Klarheit zu verschaffen. Was steht da? Paulus schreibt an die Korinther, die ihn verworfen haben, und sagt, Freunde, eigentlich müssten wir doch keine Empfehlungsbriefe an euch schreiben. Eigentlich müssen wir doch nicht euch sagen, was wir für euch Gutes getan haben. Ihr wisst doch, was wir getan haben. Und er kämpft um sein Apostelamt, er kämpft um seine Stellung in dieser Gemeinde, weil sie ihn rausgeschmissen haben aus der Gemeinde. Und sofort aber sagt er und will er ganz demütig sagen, na, aber unser Kampf und unsere Leistung niemals von uns. Das haben wir nicht selbst erarbeitet, also wir sind nicht die Helden. Er muss sofort das korrigieren und in diesem Zusammenhang schreibt er diese Verse und sagt, solches Vertrauen aber haben wir, Vers 4, ja? Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als nur uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Okay? Ist klar, wir sind nicht die Helden, Gott macht das alles. Okay, alles klar. Er will das klarstellen und dann schreibt er weiter. Der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Also, Gott hat uns zu einem Diener vom neuen Bund tüchtig gemacht. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Er hat uns nicht nach dem alten Bund uns tüchtig gemacht, sondern nach dem neuen Bund. Und dieser Bund, neue Bund, ist der Bund der Gnade. Der alte Bund ist der Bund der Werke. Da musst du es dir verdienen. Und dieser neue Bund kriegst du es geschenkt. Und Paulus sagt, das hat uns Gott das tüchtig gemacht. Das ist unsere Fähigkeit. Und zwar wie? Das ist ein Bund, das nicht durch Buchstabe tötet, sondern es ist im Geist. Der Geist befähigt uns. Nicht wir, der Geist befähigt uns. Also sagt er, Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und dann sagt er, wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die er doch verging, wie wird nicht viel mehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Also, ganz kurz erklärt, er sagt, als der erste Bund des Buchstabens kam, dieser Bund hat Menschen getötet, weil er es von ihrer Sündhaftigkeit überführt hat und ihre Sünde vermehrt hat. Dieser Dienst hat Menschen getötet. Und er sagt, wie herrlich aber war das, als Gott diesen Dienst des Todes durch Mose gab. Als Mose die Tafeln bekommen hat, die Tafel, die dem Volk Tod brachten. Wie herrlich war das? Sein Angesicht strahlte, phosphorisiert war es. Das heißt, ein Dienst des Todes war so herrlich, dass er abstrahlte. Und dann sagt er, aber wie viel mehr wird der Dienst des Geistes sein, des Lebens und nicht des Todes, wie viel mehr wird das strahlen? Ganz ehrlich, wie viel phosphorisiert laufen hier rum? Entweder wir sind, ich sage so, selbst unter den Buchstaben müssten wir leuchten. Aber wie viel unter dem Geist? Und wo ist das Leuchten? Wo ist die Herrlichkeit? Wo ist die Begeisterung? Wo ist die Freude? Wo ist die Dankbarkeit? Wo ist sie? Und er sagt, Vers 9, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher Herrlichkeit. Und er steigert sich jetzt rein, ich lese nicht weiter, es verwirrt ein bisschen sprachlich. Er sagt, das, was wir jetzt haben, ist so, 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 so herrlich. Und jetzt Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte. So, Mose, ich hoffe, ihr kennt die Begebenheit, als er dann kam und so geleuchtet hat, hat eine Decke über sein Angesicht gelegt. Warum hat er das gemacht? Nicht, damit sie geblendet werden. Er hat nicht gedacht, Mensch, wenn sie mich angucken, dann werden sie blind. So wie man in das Licht hineinschaut, dann wird man blind. Nein, Mose wollte nicht, verbergen, sondern er wusste etwas. Mose wusste etwas. Wisst ihr was? Dass diese Herrlichkeit, die Mose hatte, vergehen wird. Denn die Herrlichkeit dieses Gesetzes und dieses Bundes ist nur für eine Zeit, bis die wahre Herrlichkeit gekommen ist. Und Mose wusste das. Also ihm war das schade. Er wollte nicht, dass das Volk so enttäuscht wird. Also legt eine Decke. Habe ich nicht erfunden, steht hier drin. Schaut mal. Eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vorhergehenden blicken sollten. Die Söhne Israel sollten nicht das Ende des Buchstaben sehen. Also legt eine Decke. Darum hat er es gemacht. So, sagt Paulus jetzt. Und wie machen wir es? Machen wir es genauso? Und ganz ehrlich, wir machen es oft ganz genau so. Wir laufen mit Decken, damit niemand die Herrlichkeit sieht. Das könnten sie ja die Herrlichkeit sehen. Der Punkt ist, wenn diese Herrlichkeit vergehen würde, dann hätten wir recht und müssten diese Decke legen. Aber wenn diese Herrlichkeit nicht vergeht, dann ist es fatal, oder? Aber wir haben eine Herrlichkeit, die nicht vergeht. Und darum sagt Paulus, wir aber machen nicht so wie Mose. Wir legen keine Decke. Schaut mal, Vers 14. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Jetzt sind wir wieder bei dem Begriff und bei der Thematik der Verstockung, richtig? Ihr Sinn, ihr Denken ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag, auch die Zeit des Paulus, bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt. Paulus sagt, solange man das Alte Testament in der Verstocktheit des Herzens liest, mit der Decke des Gesetzes liest und mit der Decke der Verurteilung und des Todes liest, bleibt es dunkel. Keine Herrlichkeit, kein Licht. Es ist wie ein Vorhang. Kennt ihr das? Ich kenne das auf manchen Bibelstellen und früher, das war mein Alltag, ich las die Bibel und ich wusste, dass es ist mehr als das, was ich lese. Ich habe permanent das Gefühl gehabt, ich stehe vor einem Vorhang, da hinten ist so herrlich und ich habe keinen Einblick da. Und ich frage mich, wie komme ich dahinter, wie kann ich dahinter schauen? Hinter die Worte, hinter die Buchstaben, hinter die Begriffe, hinter die Geschichten. Ich will dahinter kommen, ich will mal durch den Vorhang durchkommen. Und wisst ihr, wer dieser Vorhang ist? Und wisst ihr, wer diesen Vorhang wegnimmt? Christus. Und deswegen sagt er, bleibt die Decke auf dem Vorlesung des Alten Testaments, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Dann auf einmal geht der Vorhang weg und dann begreift man die ganzen Geschichten. Und da sind wir bei meinem Lieblingsthema und ich spare euch das jetzt. Versteht ihr, warum das so wichtig ist? Niemand kann das Alte Testament, sowohl Israel auch nicht Israel, Jude nicht Jude, niemand kann das Alte Testament lesen und die Herrlichkeit darin sehen, wenn er sich nicht zum Herrn wendet, zu Jesus. Ohne Jesus kein Sehen von der Herrlichkeit. So, und jetzt muss die Juden halt so lange warten, die Armen, bis die Heiden nicht mehr gibt. Nur nebenbei, wie viele Juden wären dann gestorben, verloren gegangen? Wisst, ist euch bewusst, dass die Kirchen ein Dekret unterschrieben haben, dass die Juden nicht evangelisiert werden dürfen? In der Hoffnung, ja, wenn wir Heiden weg sind, dann wird Jesus sie eh bekehren. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir heute keinen Juden evangelisieren sollen? Wie viele Menschen würden wir dadurch das Evangelium vorenthalten, die Herrlichkeit Gottes? Wie viel? Ja, jetzt macht doch Evangelisation keinen Sinn, weil sie sind ja eh verstockt. Merkt ihr, was diese Theologie und diese Theorie macht? Ich sage jetzt so provokant, sie ist gegen Evangelisation. Und zwar gegen Evangelisation des irdischen Volkes Israels. Weil die sagt, die können ja eh jetzt nicht bekehren, sondern am Ende der Tage werden sie sich bekehren, wenn die Vollzeit der Heiden eingegangen ist. Jetzt, all ihr Armen, Pech gehabt. Nein, nein, nein. Die ersten Juden, die zum Glauben kamen, waren die Apostel, die Gründer der Gemeinde. Paulus war ein Missionar, war ein Jude, war ein Evangelist, ging immer zu Juden und dann zu den Heiden. Warum? Er sagt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Und jetzt Vers 15. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, spielt keine Rolle wo. Auch in Rom wird Mose gelesen. Denn dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, das Herz, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Denn bis heute, solange man Mose liest, man versteht es nicht, weil auf dem Herzen eine Decke liegt. Aber wenn das Herz, sowohl auch von einem Juden, sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Und wisst ihr, wann er sich zum Herrn wenden darf? Jetzt. Jetzt. Nicht irgendwann mal später warten und Heiden noch da. Mensch, ich kann mich noch nicht bekehren. Ich muss Heiden, wann geht ihr endlich? Wann ist endlich die Folter der Heiden rum? Nein. Wie viele messianische Juden haben wir jetzt? Nicht wenige. Wenn das Herz, und da geht es nicht um das Herz eines Israeliten, eines nach dem Fleisch, sondern es geht um das Herz. Wenn ein menschliches Herz das Alte Testament liest, eine Decke, wenn es sich zum Herrn wendet, wird es geöffnet. Und jetzt lese ich zu Ende und dann ist fertig. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, kein Gesetz. Wer so das Alte Testament liest, sagt Paulus, wird durch den Geist in die Freiheit geführt, nicht unter das Gesetz, nicht unter die Werke. Er kann das Alte Testament lesen und wisst ihr, was darin sehen? Die Herrlichkeit des Evangeliums. Darf ich euch so sagen, man kann dann Daniel 9 lesen und sehen, was der Herr Jesus Christus alles für uns Gutes getan hat. Dann ist die Decke weg. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Er sagt, wir haben das Vorrecht, alle, die in dem neuen Bund sind, wir haben das Vorrecht, nicht auf eine Decke zu starren und sagen, Mose, wir sehen nichts von der Herrlichkeit. Du sagst voll herrlich, wir sehen nichts davon. Und Paulus sagt, aber wir schauen nicht Mose an, sondern Jesus. Wir schauen nicht Mose, wir schauen Jesus, wir schauen nicht das Gesetz, wir schauen Gnade und Wahrheit. Und dann sagt er, und so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es dem Herrn, dem Geist geschieht. Ich schließe damit so. Wisst ihr, nach dem Gesetz ist so, da steht, du musst es tun und das war's. Mehr Herrlichkeit gibt's nicht. Und wenn du es nicht tust, bist du verdammt. Das war's. Wo ist da die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit des neuen Bundes ist, wir schlagen wieder das Buch auf und wir schauen nicht, was muss ich tun. Wir entdecken und sehen, was Jesus getan hat. Und wisst ihr was? Und wenn wir das sehen, wisst ihr, was die Verheißung ist? Beginnt der Geist etwas mit dir zu machen. Er beginnt dich zu verwandeln in sein Bild, in die Herrlichkeit. Er sagt nicht, du musst das und du musst das. Ich will damit schließen. Wenn ihr braun werden wollt, jetzt haben wir den Sommer vorbei, habt das alle ein bisschen kennengelernt. Ich weiß nicht, wer von euch wirklich braun werden will. Vielleicht gibt es heute noch ein paar. Wenn man braun werden will, was macht man dann? Man schließt sich nicht im Zimmer ein erstmal. Man geht nicht an den Strand und legt eine Decke und sagt, okay, ich muss braun werden, ich muss braun werden, ich will braun werden. Dann liest man einen Artikel, wie wird man braun? Und dann liest man ein Biologiebuch, wie Pigmente aufgebaut werden. Und all diese Dinge. Und dann studiert das. Und dann sagt man, okay, ab morgen braun werden. Das macht man nicht. Wisst ihr, wie man braun werden will? Man setzt sich einfach der Sonne aus. Man geht hin, legt sich hin, guckt auf die Uhr, 15 Minuten, dreht sich wieder. Nach 15 Minuten nochmal. Dann ist man wie ein Hühnchen. Ja. Nein, man steht in der Sonne und sagt nicht, okay, also, Pigmente müssen da. Und man setzt sich der Sonne aus. Und die Sonne macht es, oder? Im besten Fall. Bei mir nicht so gut. Ich kann einen Sonnenbrand holen. Wie wird man ein Kind Gottes? Indem man sich wem aussetzt? Christus. Und wie setzt man Christus aus? Indem man sich seinem Wort aussetzt. Indem man sein Wort anschaut und seine Herrlichkeit darin sieht. Und das, was man in der Herrlichkeit sieht, wird einen abfärben. Der zweite Schluss. Ich höre immer wieder, wie Christen sagen, wir sollen nicht kananäisch reden. Habt ihr schon mal gehört sowas? Kananäisch bedeutet biblisch reden. Wenn ihr mit Menschen redet, gebraucht nicht immer diese Begriffe, die biblischen Begriffe, das versteht man ja eh nicht. Wenn Menschen zu viel Bibel lesen, dann beginnen sie dann so zu reden. Wenn sie Menschen viel die Herrlichkeit Jesu hören und die Sprache, dann reden sie so. Und man sagt, oh, die Heiden, die verstehen ja nichts, wir müssen nicht so reden. Da versteht ja keiner, was wir sagen, heilig und gerecht, wenn wir über solche Dinge reden. Wisst ihr was, wenn ich einen Menschen reden höre und höre, wie auf einmal kananäisch redet, dann bin ich so glücklich. Wisst ihr warum? Es hat abgefärbt. Es hat abgefärbt. Ob er es will oder nicht. Wer Christus sich aussetzt, wird zu Christus in sein Bild verwandelt werden. Ob er will oder nicht. Das heißt, selbst wenn ihr heute hier wart und das euch gar nicht so gefallen hat, ist egal. Es wird mit euch das machen, was Christus will. Das Wort wird nicht leer zurückkehren. Es wird euch bräunen. Ja. Genauso wie du dann sagen kannst, aber ich wollte nicht braun werden. Doch, das passiert trotzdem. Wer sich Christus aussetzt, den wird Christus in die Herrlichkeit verwandeln. Das ist der Job, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ich will ihm dafür danken, wir stehen auf. Danken dir dafür, dass wir in deinem Wort dieser guten Nachricht begegnen, Jesus. Wir wollen mehr von deiner Herrlichkeit sehen, weil diese Herrlichkeit wird was mit uns machen. Und sie hat schon was mit uns gemacht. Wir sind Zeugen davon. Ich danke dir und preise dich dafür, dass ich auch in meinem Leben diese schöne Wärme deiner Herrlichkeit erleben durfte, erleben darf und auch erleben darf, wie sie mich Stück für Stück in dein Bild verwandelt. Ich preise und lobe dich dafür, Jesus, in deinem herrlichen, wunderbaren Namen. Amen.